Auf der einen Seite stellen Menschen fest, es gibt Probleme, die auf mich angehen. Auf der anderen Seite gibt es auch so etwas wie ein Überforderungserleben oder Kontrollverlust, dass Menschen das Gefühl haben, ob ich mich jetzt engagiere oder nicht, macht angesichts der Größe der Probleme gar keinen Unterschied.
Warum ermöglichen wir den Schülern nicht ein selbstgesteuertes Lernen? Das heißt, wir haben alle ein Ziel, aber ich kann unterschiedlich die Schüler an dieses Ziel heranführen.
Zukunft Made in Bavaria, der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Seit 5000 Jahren ist die Jugend schon immer die schlimmste.
Sagt Simone Aslanidis, Schulleiterin der Franz-Obertür-Schule in Würzburg und vor ihr schon vor tausenden Jahren Aristoteles. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Mein Name ist Katharina Moth. Ja, es stellt sich die Frage, wie kann die heutige Jugend in bewegten Zeiten wie diesen fit gemacht werden für die Gesellschaft? Wie kann der soziale Zusammenhalt gestärkt werden, um uns gemeinsam gegenüber Bedrohungen von außen widerstandsfähig zu zeigen? Schließlich fühlen sich aktuell viele von der Gesellschaft nicht verstanden, wenden sich ab, weil Krisen und Herausforderungen von außen überfordern und ein Nährboden für Extremismus, der eine Gefahr für das Miteinander ist, entsteht. Gesellschaftlicher Zusammenhalt braucht gemeinsame Normen und Werte als Regeln, die Orientierung geben und für Stabilität sorgen. Soziale Kohäsion ist für ein gelingendes Zusammenleben, eine hohe Lebensqualität und ein funktionierendes marktwirtschaftlich organisiertes Wirtschaftssystem von großer Bedeutung. Aber es gibt eben Druck auf den sozialen Zusammenhalt. Der Aktionsrat Bildung stellt heute hier in München sein neues Gutachten mit dem Thema Bildung und sozialer Zusammenhalt vor und erläutert, durch welche konkreten Maßnahmen unser Bildungssystem einen Beitrag zur Stärkung des sozialen Zusammenhaltes leisten kann. Bei dem Kongress heute werden die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen des Gutachtens mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Bildungspraxis und Wirtschaft diskutiert. Und Sie bekommen die wichtigsten Erkenntnisse schon jetzt hier im Podcast. Sowohl heute auf der Bühne als auch hier im Podcast zu Gast sind Professor Dr. Bettina Hannover von der Freien Universität Berlin und Simone Aslanidis, die Sie ja gerade schon gehört haben, Schulleiterin der Franz-Obertür-Schule in Würzburg, einer Schule für berufliche Bildung. Wir werden hier drei zentrale Themen des Gutachtens beleuchten. Erstens die Festigung des Gemeinwohls, zum Beispiel durch das Ausüben eines Ehrenamts. Zweitens die Bedeutung der Sprache als Grundstein, damit Zusammenhalt funktioniert. Und drittens die Verankerung und Sicherstellung demokratischer Regeln, um zum Beispiel Mobbing entgegenzuwirken. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit dem etwas sperrig klingenden Begriff soziale Kohäsion, um den es ja im Gutachten geht. Frau Professor Hannover, was macht soziale Kohäsion denn aus?
Das sind einmal soziale Beziehungen, das sind einmal soziale Identitäten und als drittes Engagement für das Gemeinwohl. Und wir wissen eben, dass soziale Beziehungen, in die Menschen einbezogen sind, natürlich soziale Kohäsion stärken. Das Thema soziale Identitäten ist recht umfangreich. Da geht es darum, dass wir wissen, dass immer dann, wenn Menschen sich in einer sozialen Identität selbst kategorisieren, dass positive oder negative Auswirkungen auf die Frage der Kohäsion einer Gesellschaft haben kann. Und das dritte Thema, Beitrag zum Gemeinwohl, da ist auch offenkundig der Zusammenhang so zu denken, dass in dem Maße, wie Menschen bereit sind, zu einer Gesellschaft beizutragen, also persönliche Interessen gegenüber übergeordneten gemeinsamen Interessen zurückzustellen, natürlich eine wichtige Voraussetzung für hohe Kohäsion ist.
Man kennt ja gar nicht so viele, die sich ehrenamtlich engagieren. Was ist denn der Auslöser, dass ich wirklich meine persönlichen Interessen hinten anstelle und sage, ich engagiere mich?
Da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Aber um bei diesen Kerndimensionen einmal zu bleiben, wissen wir, dass eine Option darin besteht, dass Menschen sich selbst als Mitglied einer bestimmten Gruppe definieren, zu der sie selbst gehören. Also beispielsweise sagen, ich als zugewanderter Mensch oder ich als Frau oder ich als Mitglied einer bestimmten Universität. Ich engagiere mich jetzt für ein Ziel, was meiner eigenen Gruppe helfen soll. Diese sozialen Identitäten können natürlich auch entsprechend gestärkt werden, indem man, um bei dem letzten Beispiel zu bleiben, eben auch von Seiten von Institutionen auch bestimmte Identitäten hervorhebt. Also beispielsweise sagt, dass wir Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Schule, wir verschreiben uns einem ganz bestimmten Ziel, vielleicht Schule ohne Rassismus. Und das bedeutet dann immer dann, wenn Schülerinnen und Schüler sich dann über ihre Identität als Mitglied dieser Schule verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass sie sich engagieren für ein Ziel, das mit dieser Institution assoziiert wird.
Unsichere Zeiten wie diese, Krieg in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, lösen diese eher den Gedanken in uns aus, ja, jetzt möchte ich was tun, oder das Gegenteil, eine Art Gelähmtheit?
Also auf jeden Fall, Sie haben es gerade schon angedeutet, wirken Krisen in beide Richtungen. Auf der einen Seite stellen Menschen fest, es gibt Probleme, die auf mich angehen. Auf der anderen Seite gibt es auch so etwas wie ein Überforderungserleben oder Kontrollverlust, dass Menschen das Gefühl haben, ob ich mich jetzt engagiere oder nicht, macht angesichts der Größe der Probleme gar keinen Unterschied. Also diesen Kontrollverlust, den beobachten wir durchaus auch, der eben leider dazu führt, dass Menschen sich weniger wahrscheinlich politisch oder sozial engagieren und damit natürlich auch anfälliger werden gegenüber meinungsbildenden Personen oder Institutionen, Medien, die vorgaukeln, es gäbe einfache Lösungen für diese unüberwindbar groß wahrgenommenen Probleme.
Machen Schulen denn schon genug, um sozialen Zusammenhalt zu stärken?
Also auf jeden Fall ist ein Mehr angezeigt. Wir haben viele Modelle, die auch insbesondere aus Amerika kommen, wo Schulen oder Institutionen sich ja eben auch viel stärker kollektiv definieren. Ja, dass dann eine Schule eben sagt, wir sind eine Sportschule und wir veranstalten ein Sportfest für die Neighborhood und dann hat jeder dort eine Rolle. Oder auch die Universitäten, die sich stärker über Programme definieren, als das in Deutschland der Fall ist. Da haben wir schon einiges von übernommen. Ein Beispiel sind Schulprogramme, die ja seit, ich sag mal so 15 Jahren ungefähr, ja verpflichtend sind, dass jede Schule sich ein Programm geben muss. Aber die gelebte Alltagsrealität, die steht bestimmt oft noch weit hinter dem zurück, was auf einem Stück Papier dann steht. Da haben wir vielleicht in Deutschland auch manchmal eine Zurückhaltung, die vielleicht bei unserer Geschichte zu tun hat, was wir so Gemeinschaftsaktionen oder alle müssen das Gleiche machen, dass wir da immer skeptisch werden. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir eben Identitäten positiv stärken können, die eben zum Beispiel auf unsere Zugehörigkeiten zu einer Institution bezogen sind, indem wir noch stärker eben solche Formen prosozialen Verhaltens, ehrenamtliches Engagements oder was es dann auch immer im Einzelnen ist, unterstützen.
Wo wir im Schulkontext wären, Frau Aslanidis, Sie sind Schulleiterin der Franz-Obertür-Schule in Würzburg, in der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachschule für Technik verankert sind. Sie sind ja eine Art Schmelztiegel der Gesellschaft in Bezug auf soziale Milieus, Abschlüsse, Religionen, Sprachen, Hautfarben. Wie sehen Sie denn die soziale Kohäsion an Ihrer Schule?
In dem Moment, wo die Gesellschaft auf einem relativ kleinen Platz wie einer Schule wiedergespiegelt wird, weil es ein relativ enger Raum ist, teilweise auch ein Klassenzimmer, wird soziale Kohäsion spürbar. Und sie ist notwendig, weil bevor soziale Kohäsion passiert, passiert erstmal vielleicht im schlimmsten Fall sozialer Brennpunkt. Und wo es brennt, ist es unsere Aufgabe, gerade weil wir die jungen Erwachsenen auf den Lebensweg und auch auf den beruflichen Lebensweg vorbereiten, müssen wir das anbahnen, dass eine soziale Kohäsion möglich ist, weil man im Leben und auch im beruflichen Leben danach immer wieder auf Menschen stößt, mit denen man nicht d'accord geht und trotzdem, um einen Auftrag in der Berufswelt erfüllen zu können, so eine Professionalität an den Tag legen muss, dass man den Auftrag trotzdem erfüllen kann. Ich bezeichne das immer so, ich muss am Abend nicht mit Kollegen Bier trinken gehen, aber ich muss trotzdem innerhalb meines Lehrerteams eine Klasse an das Ziel führen, dass möglichst viele ihr Bildungsziel erreichen.
Und wie funktioniert die soziale Kohäsion?
Für mich sind es drei Ansatzpunkte. Das erste wäre aufmerksam sein, achtsam sein, Kommunikation, Haltung und dann zu guter Letzt interdisziplinäres Wirken, um dann für jeden eine Lösung zu finden, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
Der Schlüssel für ein gemeinsames Miteinander liegt im Austausch und in der Kommunikation. Wertschätzend miteinander zu diskutieren, Kompromisse einzugehen, verschiedene Interessen zu vereinbaren. Was ist denn da Ihrer Meinung nach wichtig, Frau Aslanidis?
Das erste ist die nonverbale Kommunikation. Und das ist für mich erstmal eine Empathie, die man ausstrahlt, eine Offenheit und ein Respekt. Das ist schon mal das eine. Also ist diese Zugewandtheit, diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit. Und wenn ich das schon mal symbolisiere, dann erwarte ich das auch im Gegenzug von einem Schüler beispielsweise. So, und jetzt gehen wir mal in die verbale Kommunikation. Und die Sprachförderung ist für mich dann nochmal eine extra Kategorie. Wenn ich generell über Sprache spreche, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, hat sich im letzten Jahrzehnt nicht nur durch die sozialen Medien etwas getan, was mir ein bisschen Sorge bereitet im Hinblick auf Verrohung.
Sprachtests stehen Sie aber kritisch gegenüber, oder?
Von Sprachtests, und jetzt bin ich bei der Sprachförderung, weil das ist ja das, wo man dann am Anfang immer erstmal schauen muss, wo ist denn der Sprachstand? Da bin ich auch sehr vorsichtig. Da fängt es nämlich auch schon mit Kulturtechniken an. Das heißt, wenn Sie beispielsweise einem afghanischen, einem türkischen, einem spanischen oder einem vietnamesischen Schüler einen gewissen Test vorliegen, heißt es nicht, dass sie die Sprache nicht könnten, aber die können vielleicht auch mit den Kulturtechniken, das heißt in der Art und Weise, wie ich diesen Sprachtest durchführe, gar nicht so umgehen. Sprachliche Barrieren, sprachliche Hürden sind so vielfältig. Ich glaube, noch vielfältiger als die deutsche Gesellschaft. Ich möchte auch übrigens Sprachbarrieren oder Sprachbeeinträchtigungen nicht festmachen an einen kulturellen Migrationshintergrund. Wir haben inzwischen deutsche Schüler, die nicht in der Lage sind, einen deutschen Text, also in ihrer Muttersprache, flüssig zu lesen, geschweige denn sinnerfassend zu lesen. Also das heißt, wir gehen individuell ran, wir versuchen individuell Lösungen zu finden. Das gelingt uns nicht immer, aber anscheinend doch so gut, dass wir zumindest das Gros der Berufsschüler durch die Prüfung bringen.
Bei der Sprachentwicklung wird ja häufig vom Kita-Personal verlangt, diese zu fördern. Allerdings haben die Erzieherinnen und Erzieher meistens nicht die zeitlichen Ressourcen und auch zweitens meist keine Ausbildung darin. Außerdem sieht Professor Hannover es kritisch, Schülerinnen und Schüler zurückzustellen, wenn sie ein gewisses Sprachniveau noch nicht erreicht haben, weil das dann eigentlich die Benachteiligung sogar noch verstärkt. Der Aktionsrat Bildung hätte allerdings gerne Konsequenzen einer Diagnostik, dass also die Ergebnisse der Diagnostik zu Maßnahmen führen. Wie könnte das funktionieren, Frau Professor Hannover?
Mehr Verbindlichkeit. Ja, dass wir tatsächlich eben auch stärker darüber nachdenken, dass wir nicht nur alles den Menschen anbieten, sondern dass es auch Verbindlichkeit gibt, ne? Dass zum Beispiel Eltern, ich sag mal, um es ein bisschen plakativ zu machen, war ähnlich wie wir das bei den U1 bis 9 Untersuchungen kennen, ne, wo Eltern inzwischen wissen, sie müssen diese Untersuchungen wahrnehmen. Ne, so eine Art von Verbindlichkeit könnte man sich eben auch zum Beispiel bei Sprachtests vorstellen. Ne, also dass Eltern eben, dass es nicht nur ein Angebot ist, ne, sondern dass es eben auch so etwas wie eine Verpflichtung gibt, wo wir dafür sorgen, jetzt nicht strafbewehrt, ja, aber dass wir einfach dafür sorgen, dass über die Zeit so ein Verständnis entsteht, dass Eltern sagen, ja, das gehört einfach dazu. Also für das Aufwachsen eines Kindes gehört das da dazu, dass es zu den Sprachtests geht und dann eben auch dazu, dass eben vielleicht eine Fördermaßnahme in Anspruch genommen wird.
Und ein Thema war im Gutachten ja auch noch von großer Bedeutung. Wie kann Mobbing entgegengetreten werden? Frau Professor Hannover, zuallererst, Mobbing ist ja nicht, wenn ich jetzt zu meinem Nachbarn sage, du, dein Garten ist hässlich.
Wir sprechen hier eigentlich nicht über eine klassische Täter-Opfer-Beziehung, sondern Mobbing ist ja darüber definiert, dass es eine wiederholte Aggression gegenüber einer schwächeren Person ist im Rahmen einer Institution. Und die sich auch deshalb wiederholen kann, weil diese Person gezwungen ist, diese Institution immer wieder aufzusuchen. Es ist der Arbeitsplatz, die Universität, die Schule, die Kita. Darüber ist Mobbing definiert.
Es gibt aber tatsächlich eine effektive Methode gegen Mobbing, die sogenannte FASTA-Methode. Wie funktioniert die?
Die sieht tatsächlich so aus, dass Lehrerinnen und Lehrer über einen längeren Zeitraum hinweg erstmal Material sammeln, um sicherzugehen, dass die wirklich den Fall, um den es geht, richtig erfasst haben und auch genügend Informationen haben, um gewappnet zu sein. Und dann gibt es einen Tag X, an dem mehrere Lehrkräfte gemeinsam in eine Unterrichtsstunde, eine normale Unterrichtsstunde hineingehen und sagen, Person X, Person Y, Person Z, ihr kommt jetzt bitte mit, ihr wisst, worum es geht. Und bewusst in dieser öffentlichen Situation der Klasse diese Personen, also die Täter und die Mithelfer, die Unterstützer des Täters, der Täterin, mit aus dem Klassenzimmer nehmen. Und dann werden die einem Art polizeilichen Verhör ausgesetzt, und zwar getrennt. Jeder Einzelne muss dann sagen, du weißt, warum du hier bist. Und wenn die dann mauern, dann wird eben nach und nach das Material, was vorher gesammelt wurde, bekannt gegeben und gesagt, ich weiß, du hast die Jacke von Jan in die Toilette gesteckt an dem und dem Tag. Ne? Und dann kommt so Whataboutism, dass sie dann sagen, ja, der Jan ist ja auch so furchtbar, der hat mir vorher das und das angetan. Ne? Und dann wird also ganz radikal gesagt, du bist jetzt hier auf der Anklagebank und nicht der Jan, das interessiert mich nicht und so weiter. Ne? Also es wird wirklich wie ein Polizeiverhör dieses Kind, dieser Jugendliche an einen Punkt gebracht, wo er sozusagen geständig ist. Und dann werden eben diese Geständnisse genutzt, um dann eine Vereinbarung zu treffen, wo eben gesagt wird, wo dieses Kind, dieser Jugendliche dann eben unterschreiben muss, dass dieses Verhalten sofort aufhört. Und dann gibt es eben eine Nachbeobachtungsphase, wo dann eben das Opfer befragt wird, ob das Verhalten tatsächlich eingestellt worden ist, mit den entsprechenden Konsequenzen, falls das nicht der Fall ist. Aber die Empirie zeigt eigentlich, dass das eine äußerst wirksame Methode ist und in aller Regel wirklich dazu führt, dass das Mobbing aufhört.
Die FASTA-Methode ist jetzt natürlich eine Methode, auf die zurückgegriffen wird, wenn überhaupt nichts funktioniert hat. Am Anfang der Skala steht ein gemeinsames Erarbeiten von Regeln, die wirklich mit den Kindern ausdiskutiert und nicht aufoktroyiert werden und im besten Falle auch visuell im Klassenzimmer sichtbar gemacht werden. So kann die Lehrkraft in einer konkreten Situation direkt darauf verweisen, dass gegen eine Regel verstoßen wurde. Wenn eine Lehrkraft den Verdacht hat, dass ein Kind gemobbt werden könnte, dann gibt es diagnostische Tools.
Das eine ist durchaus, dass man eine Befragung macht in der Klasse, entweder direkt zum Thema, dass man sagt, kannst du dir vorstellen, dass es in unserer Klasse jemanden gibt, denen es nicht gut geht in der Klasse? Und dass sie einfach das anonym einsammeln. Oder eine andere Methode, weniger direkt, dass sie ein sogenanntes Soziogramm erstellen lassen. Da geht es darum, dass jede Person im Klassenzimmer angeben muss, mit wem er oder sie gerne zusammen ist oder befreundet ist oder gerne am gleichen Tisch sitzt. Und Sie können dann nachher diese Daten auswerten, indem Sie so ein Soziogramm anfertigen, also eine grafische Darstellung, aus der Sie mit einem Blick entnehmen können, gibt es einen Schüler, eine Schülerin, die komplett isoliert ist, die von niemandem hier gewählt worden ist. Und wenn Sie das haben, wenn Sie solche Hinweise haben, dann können Sie eben auch gezielt ein solches Kind erstmal beobachten und dann eben versuchen, auch vorsichtig auf es zuzugehen, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass die Kinder Angst haben, noch stärker gemobbt zu werden, wenn sie sich an Hilfepersonen wenden. Nicht? Aber dass sie da eben auch erst, wenn sie genügend diagnostische Informationen haben, dann auf das Kind zugehen und dann die entsprechenden Fragen stellen.
Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und vielleicht erzählen Sie davon ja auch beim nächsten Elternabend in der Schule Ihrer Kinder. Frau Aslanidis, abschließend und vielleicht mit einem Blick Richtung Zukunft, wie kann der soziale Zusammenhalt gelingen?
Aristoteles hat schon gesagt, die Summe ist mehr als die Einzelteile oder so ähnlich, ne? Und das ist auch das, was ich als Lehrer immer sage. Warum haben wir Klassenzimmer, die schließen? Warum ermöglichen wir den Schülern nicht ein selbstgesteuertes Lernen? Das heißt, wir haben alle ein Ziel, aber ich kann unterschiedlich die Schüler an dieses Ziel heranführen. Warum sehen wir uns nicht? Und es gibt Kolleginnen und auch bei uns im Haus, die sehen sich als Team. Und dann ist es einfach so. Ja, es macht's aufwendiger. Aber es macht es dann auch wieder sinnstiftender, weil jeder aus seiner Perspektive zur Lösung eines Problems seinen Teil beiträgt. Und ich möchte ja nicht sagen, dass die Lösung immer gut ist, aber sie ist, glaube ich, besser, als wenn ich alleine davor sitze und nicht mehr weiter weiß und aufstecke. Und das ist es. Was ist denn soziale Kohäsion? Sozial heißt in der Gemeinschaft und Kohäsion heißt, wir miteinander schaffen etwas.
Also, wir gemeinsam schaffen etwas. Das waren spannende Denkanstöße und ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Professor Hannover und Frau Aslanidis für das spannende Gespräch. Falls Sie noch mehr über die Ergebnisse des Gutachtens Bildung und sozialer Zusammenhalt und die Arbeit des Aktionsrats Bildung erfahren möchten, klicken Sie einfach auf www.vbw-aktionsrat-bildung.de.